der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcasts. Heute mit einem ganz besonderen Gast und einem richtig guten Thema. Herzlich willkommen, Malte Landwehr. Moin.
Hi, freut mich hier zu sein.
Du sagst schon seit einiger Zeit, SEO wird 100-mal wichtiger als SEO. Das ist erstmal eine spektakulär, ich weiß gar nicht, ob sie mutig ist, aber es ist mal eine sehr, sehr deutliche Ansage. Und darüber möchte ich gerne heute mit dir sprechen, über, ich glaube, einen der größten Paradigmenwechsel, die wir in unserer digitalen Zeit haben, die Ablösung der Suche, so wie wir sie gelernt haben. Die organische Suche ist ja praktisch eine der ältesten Suchdisziplinen, die sie bezahlte, kommt ja erst deutlich danach. Warum sie 100-mal wichtiger wird, ich höre jetzt schon die Kommentarstimmen auf LinkedIn. Es gibt ja eine für alle, die nicht aus der SEO-Welt kommen. Es gibt ja große Diskussionen darüber, wieso, weshalb, warum. Du wirst gerade gleich ein oder zwei Sätze zu dir selbst sagen. Ich möchte mit dir heute drüber sprechen, wie bedeutsam ist diese, ist gar keine Verschiebung, diese neue Welt der SEO für Kaufentscheidungen. Wie kann ich diese Bewegung nicht nur antizipieren, sondern analytisch sichtbar machen? Und was sind Maßnahmen, die mir als Unternehmen oder vielleicht auch mir als Personal Brand, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, damit ich in dieser Welt bestmöglich vorkomme oder vielleicht sogar überindexieren kann? Das ist so die Agenda. Passt das für dich?
Das passt für mich.
Super. Malte, sag mal, wie bist du in diese Welt der Geo-Analytics reingekommen?
Da bin ich da reingekommen. Also erstmal habe ich irgendwie mein ganzes Leben SEO gemacht. Mhm. Hat so als Schüler aus Versehen angefangen, aus mal eine Website gebaut und dann kamen da Menschen von Google drauf. Dann habe ich Affiliate entdeckt und Google AdSense und so weiter. Habe dann auch mal eine SEO-Agentur mitgegründet neben dem Studium. Mhm. Habe 5 Jahre in einem Unternehmen gearbeitet, das SEO-Software gearbeitet hat und war dann die letzten 5 Jahre bei Idealo für SEO verantwortlich. Und dort habe ich mich natürlich sehr früh mit diesem Shift zu AI-Suche beschäftigt, weil das Geschäftsmodell einfach sehr von SEO abhängig war, wie bei eigentlich allen Preisvergleichern, und ich das natürlich als Bedrohung gesehen habe. Und wie ich mich dann so damit beschäftigt habe, habe ich irgendwann gemerkt, eigentlich ist das erste Interessante, was im SEO seit vielen Jahren passiert, und ich möchte mich eigentlich nur noch damit beschäftigen. Mhm. Und ja, dann bin ich zu Peak AI gegangen, damals noch ein kleines Startup mit, ich glaube, als ich den Vertrag unterschrieben habe, waren wir 5 Mitarbeiter. Mhm. Mittlerweile sind wir knapp 80. Und ja, seitdem baue ich SEO-Software und kläre darüber auf, baue Geo-Software und kläre darüber auf, wie das funktioniert und was sich da gerade so ändert am Markt.
Ja, du hattest die Rolle oder hast die Rolle als COO, CPO, CMO. Also jetzt bist du, glaube ich, also hast mehrere Rollen, du bist ja praktisch ein Schweizer Taschenmesser. Ist diese Welt, du hast es ja schön beschrieben, wie so dein Werdegang ist, und ich glaube, es ist typisch für ganz viele Menschen, mit dem Unterschied ist, dass die meisten immer noch in der SEO-Welt stecken und diese Transition in so ein Geo-First nicht allen möglich ist. Und du hast es ja eher so aus der Bedrohungsperspektive gerade gesagt. Viele der Geschäftsmodelle, also nicht nur Vergleicher, alle Publisher, aber auch viele E-Commerce-Unternehmen, viele D2C-Unternehmen sind ja nur durch SEO, also auch durch SEO vor allen Dingen so profitabel nachhaltig gewachsen, und das ändert sich jetzt gerade. Wie erlebst du gerade so den Zustand der Branche, um jetzt mal nochmal die innere Sicht zu betrachten? Wir zoomen gleich raus. Mhm.
Also ich glaube, auf der Leadership-Ebene ist eigentlich vielen Unternehmen klar, es gibt da gerade einen Wechsel und man muss darauf reagieren. Mhm. Eine Ebene drunter oder 2, 3 Ebenen drunter, so auf der operativen SEO-Ebene, beschäftigen sich halt viele Leute lieber noch mit der Diskussion, nennt man es jetzt GEO oder AEO oder ist es einfach nur AI-SEO oder ist es einfach nur SEO. Mhm. Ich persönlich finde die Diskussion ein bisschen müßig. Wenn Dinge anders sind, soll man sie auch anders nennen. Das macht irgendwie Gespräche einfacher. Und ja, es gibt Unternehmen, die, glaube ich, sehr, sehr, sehr das embraced haben. Mhm. Also die schon komplett darauf wetten. Es gab ja auch einen großen Verlag, der gerade all sein, da hat der CEO öffentlich gesagt, dass bitte alle seine Assets, die er hat, alle Dinge, die sie veröffentlichen, alle Subfirmen sollen bitte davon ausgehen, dass SEO-Traffic auf null geht. Also dass es einfach keine organischen Klicks mehr gibt. Und ich glaube, das ist auch für viele Geschäftsmodelle das richtige Mindset, um sich auf diese Welt einzustellen. Das heißt nicht, dass man ab morgen aufhören soll, SEO zu machen. Mhm. Und auch viele klassische SEO-Maßnahmen helfen ja auch in der AI-Suchwelt. Aber in der Art und Weise, wie man Revenue-Streams einplant, wie man Budget plant, Headcounts, sollte man sich nicht darauf verlassen, dass der organische Traffic so bleibt, wie er ist. Denn AI-Suche beantwortet mir einfach oft die Frage, die ich habe. Und ich muss nicht mehr irgendwo hinklicken. Und das ist natürlich besonders tragisch für Geschäftsmodelle, die auf einer Werbeeinblendung oder einer Affiliate-Kommission basieren. Also Preisvergleicher, die ganzen News- und Media-Publisher, die reinen Affiliate-Publisher. Gut, bei denen kann man eh die Mehrwertigkeit fürs Internet anzweifeln. Aber gerade so News- und Media-Publisher sind, glaube ich, sehr, sehr bedroht in der Art und Weise, wie sie in Zukunft noch Geld verdienen und müssen sich da schnell anpassen. Und viele versuchen es ja auch, aber ich glaube, keiner hat bisher so die richtig gute Lösung gefunden, die dauerhaft und nachhaltig ist. Und dann gibt es aber ja auch Unternehmen, wo die Website gar nicht das Kerninstrument ist, sondern die verkaufen ein Produkt, eine Dienstleistung im echten Leben. Mhm. Und die Website ist da einfach nur ein Vertriebskanal. Und dann ist es ja eigentlich egal, ob ein Mensch sich im Chat mit Perplexity entscheidet, dass man jetzt, keine Ahnung, sich den Kaffee bei Starbucks kauft oder basierend auf einer Google-Suche und dem Klick auf die Starbucks-Website. Also Starbucks ist jetzt vielleicht ein bisschen absurdes Produkt, aber man kann sich auch einen Ninja Airfryer vorstellen oder ähnliche Produkte. Da ist dann, glaube ich, einfach nur ein Umdenken erfordert in, wie spreche ich meine Zielgruppe an, wo treffen die ihre Entscheidungen. Aber da ist es ja eigentlich kein Verlust, dass der Klick nicht mehr auf die eigene Website geht. Da geht es ja, die Website war ja nur ein Vertriebskanal. Was man sich natürlich klar machen muss, ist, wenn ich einen Klick aus der organischen Google-Suche auf meine Website hatte, dann konnte ich einen Retargeting-Cookie setzen. Dann wusste ich, welcher Content überhaupt gelesen wird von der Person. Dann konnte die mein Logo sehen, meine Corporate Identity, genau den Text lesen, den mein Copywriter geschrieben hat. Und wenn jetzt aber ein Bot von OpenAI auf meine Website geht, sich den Content zieht und eine Antwort für einen Menschen im Chat generiert, dann sieht er nicht mein Logo, der sieht nicht meine CI, der liest nicht exakt das, was mein Copywriter geschrieben hat. Und ich kann eben kein Retargeting-Cookie setzen. Ich weiß vielleicht gar nicht, welchen Inhalt genau die Person, also welchen Inhalt auf der Seite die Person gelesen hat, was da rangezogen wurde. Das heißt, ich bin so ein bisschen blind im Vergleich zur klickbasierten Suchwelt, aber ich kann natürlich die gleichen Outcomes erzeugen, nämlich dass Menschen sich für Produkt oder Dienstleistung entscheiden.
Das ist ein super spannender Punkt, gerade so die gleichen Outcomes, weil es gibt ja schon viele Erkenntnisse, dass diese alte Welt, an die wir uns ja gewöhnt haben in den letzten 25 Jahren, oder also bei mir sind es 25 Jahre, wie zum Beispiel Attribution, Targeting-Möglichkeiten, dass uns das, ich sag schon, weggenommen wird. Es gibt ja kein Menschenrecht auf dem UTM-Parameter. So, lass uns noch mal kurz einen Satz sagen über die Bedeutung dieser, ich würde sagen, Ablösung. Weil die Suche war ja oder ist in vielen Bereichen immer noch das Instrument, was Nachfragende nutzen, um Kaufentscheidungen vorzubereiten oder zu fällen. So, und das wird uns, ich sage jetzt nochmal, weggenommen oder ersetzt durch Antwortmaschinen, die wiederum andere Rahmenbedingungen mit sich bringen. Aber bevor wir über die Rahmenbedingungen, wie gehen wir damit um, sprechen, möchte ich nochmal mit dir deutlich machen, wie groß eigentlich diese Plattentektonik ist, die jetzt gerade hier stattfindet.
Ja, da möglicherweise frische Zahlen von der Google I.O., mittlerweile nutzen 1 Milliarde Menschen AI-Mode von Google, also den reinen Chat. Und mehr als 2,5 Milliarden Menschen sehen bewusst oder vielleicht auch gezwungen von Google die AI-Overviews, die über so einem normalen Suchergebnis hängen. Das heißt, das ist ein signifikanter Anteil der Online-Bevölkerung. Und von Gemini wissen wir auch, dass sich die Nutzerzahlen wieder verdoppelt haben über das letzte Jahr. Ich glaube, von 400 Millionen auf 800 Millionen, wenn ich mich jetzt nicht irre. OpenAI hat ja auch immer mal wieder so Zahlen, Monthly Active User in dem Bereich von 800 Millionen und mehr kommuniziert. Claude wächst auch rasant, parallel dazu eher im Professional-Umfeld und so Prosumer-Umfeld. Also ja, das alles wächst gerade und hat massiven Einfluss. Und Google wird jetzt auch in der Suche also wird die Suchbox ändern, haben sie jetzt angekündigt, und wird mehr AI-Optionen anbieten. Das heißt, Google erzieht jetzt auch noch alle Nutzer der Google-Suche dazu, AI-Features zu benutzen. Und das wird, glaube ich, einfach nochmal ganz viele Menschen vor Augen führen, was man eigentlich mittlerweile alles machen kann. Dass man eben einfach auch eine komplexe Frage stellen kann und dann eine Antwort bekommt und nicht diese komplexe Frage in viele kleine Keywords zerlegen muss, die man sich dann einzeln sucht. Was ich auch noch ganz spannend finde, aus dem letzten Jahr, da gab es eine Studie von G2, das ist eine Software-Review-Plattform, ähnlich wie OMR Reviews, kennt man vielleicht.
Oder Capterra.
Mhm. Und die haben ja jedes Incentive auf der Welt, dass wenn sie eine Studie durchführen, dass da rauskommt, dass Software-Review-Plattformen das wichtigste Entscheidungsmerkmal sind. Aber auch in dieser Studie von G2 ist rausgekommen, dass Generative AI-Chatbots die Nummer-1-Quelle sind, wenn Menschen eine Shortlist an Software erstellen, die sie sich kaufen, also im Enterprise-Kontext. Und Software-Review-Websites nur noch auf Platz 2 sind. Und das zeigt auch nochmal, wie groß dieser Impact ist. Dann gibt es noch Zahlen von Google von vor ein paar Wochen, die sich so angeguckt haben, in welchem Teil der Customer Journey beim Kauf von Software wird eigentlich AI verwendet. Wenn man all diese Zahlen mal zusammenlegt, kommt man darauf, dass ungefähr 100% aller Softwarekaufprozesse in irgendeiner Form von AI begleitet werden. Also sei es, dass der Mensch, der die Shortlist erstellt, erstmal ChatGPT fragt, oder dass der Mensch im Procurement am Ende das Angebot bei Claude hochlädt und fragt, sollen wir das unterschreiben oder ist da irgendwas Komisches bei? Das heißt, es ist einfach unglaublich wichtig aktuell als Kanal.
Die KI-Antwortsysteme sind doch wahrscheinlich bei komplexeren Fragestellungen höher wahrscheinlich involviert als bei einfachen Fragestellungen, richtig?
Kann ich nicht zu 100% faktisch beantworten, aber ja, es gibt Indizien. Also zum Beispiel B2B SaaS war eine der ersten Branchen, die das sehr stark gemerkt haben, dass teilweise schon 20% ihrer Leads sagen, ja, ich bin jetzt hier wegen der Empfehlung in einem LLM. Mhm. Und deswegen hat diese Branche sich auch als erstes so sehr darauf konzentriert, dafür zu optimieren. Einige Player haben da auch sehr aggressiv optimiert, können wir später noch mal kurz darauf eingehen. Und das würde ja unterschreiben oder unterstützen die Hypothese, dass es eher die komplexen Kaufentscheidungen sind. Und natürlich ist es auch logisch, dass ich jetzt nicht bei so einem Spontankauf auf einmal frage, sondern Spontankauf ist ja immer noch etwas, wo ich vielleicht in meinem Pinterest- oder Instagram-Feed irgendwas sehe und klicke. Aber beweisen kann ich es jetzt nicht, dass es so ist. Aber ich bin auch davon überzeugt, dass es eher die komplizierten, mehrschrittigen User-Journeys sind.
Werbung.
Ich finde, eine der spannendsten Fragen im Marketing ist eigentlich, wie messe ich den Einfluss von Brandmarketing wirklich sinnvoll? Denn klar ist, Brandmarketing hat einen Einfluss, aber wie viel genau? Zu welchen Kosten? Wir sehen Klicks, wir sehen Conversions, wir sehen den ROAS, die Kundenakquisitionskosten. Aber gerade Upper-Funnel-Maßnahmen, also alles, was Brandaufbau, Awareness treibt, im Video, Social oder bei Prime-Video zum Beispiel, da wird es wirklich schwierig nachzuvollziehen, wie stark das eigentlich später auf den Umsatz einzahlt. Und dadurch entsteht häufig eine künstliche Trennung zwischen Brand- und Lower-Funnel-Marketing oder Performance-Marketing. Dabei gehört es ja eigentlich zusammen, denn klar ist, ohne zusätzliche Nachfrage gibt es im Lower Funnel nichts zu konvertieren. Im Connected Commerce Guide von FrontRow gibt es dazu ein ziemlich spannendes Kapitel. Da geht es darum, wie der Upper Funnel und der Lower Funnel besser miteinander verbunden werden können und wie man es viel besser messen kann. Als Marke zum Beispiel kann man dort viel besser nachvollziehen, welchen Beitrag Brand Marketing wirklich zum Wachstum beiträgt. Da ist ein schönes Fallbeispiel von Sennheiser drin. Das kann ich wirklich nur empfehlen. Sennheiser, ganz feine Marke, super Produkte. Themen wie Full-Funnel-Advertising, Multi-Touch-Attribution und auch die Amazon Marketing Cloud werden dort ziemlich praxisnah erklärt, also im Connected Commerce Guide. Und es wird wirklich deutlich, warum isolierte Kanal-KPIs oft nicht mehr ausreichen, um modernes Marketing wirklich richtig effizient zu steuern. Den Connected Commerce Guide findet ihr unter connected-commerce.com und natürlich packen wir wieder den Link in die Shownotes. Jetzt viel Spaß mit der Folge.
Ende der Werbung.
Also meine Hypothese speist sich ja aus der eigenen Erfahrung oder User Journeys, die ich halt beobachte oder strukturiert beobachten kann. Und auch, dass aus der alten Welt die Wahrscheinlichkeit für komplexere Kaufentscheidungen einfach die Journey und die Session-Anzahl immer größer waren. Also du hast bei, wenn wir im B2C bleiben, eine Ferienhausbuchung war schon immer deutlich komplexer als eine einfache Flugstrecke. Weil mehr Abhängigkeiten, mehr Komplexität und auch größeres Ticket. Also die einfachste Regel war auch ein bisschen, wie groß ist eigentlich der Average Order Value, der dahinter steht. Und so komplexer waren die Ketten. So, und die, ich glaube, eine ganz, ganz wichtige Differenzierung, die man auch vornehmen muss, ist, was findet eigentlich auf der User-Seite statt? Ich glaube, wir müssen jetzt können Haken dran machen, dass spätestens jetzt, wo Google sein Nordstern von der traditionellen Suche auf die KI-gestützte Suche-Antwort-Welt umgestellt hat. Das heißt auch, dass sie praktisch auch auf der Monetarisierungsseite keine Nachteile mehr erkennen, die Leute auf AI-Overviews zu bringen. Es gab ja früher noch die These, dass das CPC, das alte Ad-Geschäft für Google, auf einer User-Ebene profitabler ist als die KI-Antworten. Aber jetzt scheint es den Turning Point ja gegeben zu haben, oder?
Ich glaube, zu einem gewissen Grad ist es noch so, dass sie diese klassischen Ads brauchen. Mhm. Und sie integrieren die jetzt ja auch stärker in AI-Overviews und in AI-Mode. Mhm. Und was sie noch nicht geschafft zu haben scheinen, ist bisher, dass der AI-Mode, also diese volle AI-Antwort, dass die genauso gut monetarisiert, weil sie ja immer noch die normalen Suchergebnisse unter dem AI-Overview anzeigen, im Standard. Und man muss sich natürlich auch klar machen, in der klassischen Google-Suche werden Nutzer darauf konditioniert, auf blaue Links zu klicken. Das heißt, wenn ich eine Werbung draufpacke mit blauen Links, klicke ich natürlich auch drauf. Wenn ich jetzt meine Nutzer darauf konditioniere, eine Antwort zu lesen und gar nicht mehr auf eine externe Website zu klicken, muss ich mir natürlich überlegen, wird eine Ad dort jemals so eine hohe Click-Through-Rate haben oder muss ich die irgendwie anders bepreisen? Man könnte sicherlich, wenn man von diesem CPC-Modell weggeht und wenn Google im Laufe einer Journey weiß, okay, jetzt will der Mensch kaufen, können sie sicherlich irgendwann die Ad einfach so getargetet ausspielen, dass sie einfach das 10-fache oder 20-fache pro Klick verdienen. Mhm. Aber noch scheinen sie sehr an diesem aktuellen Modell zu hängen.
Okay, klar. Aber ich glaube, wir sind uns einig, jetzt ist viel auch noch im Übergang, dass viel ausprobiert wird, viel differenziert und am Ende ja auch ist immer die Gratwanderung zwischen der besten User-Erfahrung und der besten Monetarisierung. Aber wenn wir jetzt mal so auseinanderlegen, wir haben ja, glaube ich, so drei Parteien. Wir haben die Mediennutzungsseite, also praktisch diejenigen, die am Ende die Kaufentscheidung vorbereiten. Wir haben die Plattform- oder KI-Antwortsysteme und wir haben die Verkaufen, also die Advertiser-Seite, bei denen am Ende Nachfrage ankommt, um nicht Traffic zu sagen, du weißt, worauf ich hinaus will. Das sind so die drei Parteien. Also wir können jetzt praktisch einen Haken dran machen an diese mittlere Partei, dass die Marktanteilsgewinner die KI-Antwortsysteme sind, weil die jetzt gerade eine super gute Nutzererfahrung darstellen und sie jetzt auch anfangen, Relevanz, User Experience und irgendwann auch Monetarisierung festzustellen. Also ich glaube, da gibt es kein Zurück mehr, da sind wir uns einig, richtig?
Genau.
Dicker Haken, so. Auf der Nutzerseite ist, glaube ich, muss man jetzt nochmal gucken, gerade du hast es schon differenziert, nach welche Nutzer benutzen eigentlich welches Modell, also die Nachfrageseite. Auf der Advertiser-Seite gibt es ja ein großes Missverständnis, das, was du gerade sagtest. Wir haben uns daran gewöhnt, dass wir Klicks und Cookies also messen und markieren können. Haben wir jetzt alles nicht mehr. Du siehst schon, ich will auf das Thema Attribution hinaus. Was ist denn da das große Missverständnis, was du hier aufklären kannst?
Genau. Ein großes Missverständnis ist, dass einige Menschen AI-Suche basierend auf den Klicks bewerten, die auf der Website ankommen. Mhm. Und wenn man das tut, dann denkt man, dass ChatGPT im Vergleich zu Google absolut winzig und unbedeutend ist. Es ist kleiner als DuckDuckGo und Ecosia, müssen wir gar nicht drüber sprechen.
Ja.
In Realität ist es aber natürlich so, bei einer Google-Suche führen 30-40% der Suchen immer noch zu einem Klick.
Mhm.
Wahrscheinlich mittlerweile eher 30% als 40%. Bei Googles AI-Mode scheinen das eher so 5% zu sein. Und bei ChatGPT, da ist die Datenlage deutlich dünner. Aber vermutlich liegt die Click-Through-Rate bei suchähnlichen Prompts bei ungefähr 1%. Das heißt, anstatt 40% hat man, statt 40 Klicks hat man jetzt 1-5 Klicks.
Mhm.
Das heißt, Klicks sind wahrscheinlich nicht die Messgröße, um diese Systeme zu vergleichen.
Mhm.
Wenn wir die Klicks, die über ChatGPT auf Websites ankommen, mal mit dem Faktor 40 multiplizieren, um irgendwie das Suchvolumen zu estimieren, dann kommen wir auf deutlich höhere und relevantere Werte. Da gibt es eine Reihe von Studien, da kann man sich viel streiten. Es gibt Meinungen zwischen ChatGPT hat 5% des Suchmarkts und 25% des Suchmarkts. Ich persönlich glaube, es ist so im Bereich 10% plus. Und dann könnte man jetzt nochmal schauen, ob nicht die Menschen, die die wichtigeren Kaufentscheidungen treffen, vielleicht eher die sind, die bestimmte LLMs verwenden, etc., etc. Oder ob nicht die teuren Kaufentscheidungen eher die sind, wo man das LLM verwendet. Das heißt, ja, Nutzer benutzen die Systeme, dort ist Nachfrage und damit ist die Relevanz auch da. Und das große Missverständnis ist eben der Fehler, diese Systeme auf den ausgehenden Klicks zu bewerten.
Ja.
Das ist einfach, wenn ich eine Antwort habe, wo kein Link drin ist, dann kann ich eben nicht klicken. Ich muss dazu sagen, vor ein paar Tagen hat ChatGPT etwas geändert und es gibt jetzt so 50% mehr Klicks. Wenn Marken erwähnt werden, gibt es jetzt oft einen Link auf die Marke. Das heißt, vielleicht wird aus den 1% jetzt 2%, aber in Summe natürlich immer noch viel, viel, viel weniger als in einer Google-Suche.
Du hast vor einigen Monaten etwas publiziert, das hast du genannt The Dark Search Manifesto. Da sprichst du, glaube ich, genau diesen Effekt an, dass es ein, das könnte auch sagen, so ein Eisberg-Manifesto sein. Es gibt einen kleinen sichtbaren Teil, aber ein ganz, ganz großes, größere Volumen ist eigentlich unterhalb der sichtbaren Wasserfläche.
Genau, da ist meine Hypothese, dass Entscheidungen eben im Chat getroffen werden und wir mit unseren klassischen Online-Marketing-Instrumenten blind dafür sind. Das ist ähnlich wie Word-of-Mouth-Marketing. Wenn ich dir jetzt sage, dass ich mit meinem iPhone zufrieden bin, dann hörst du das und unsere Zuhörer.
Mhm.
Aber wahrscheinlich hat Apple keinerlei Attributionen auf die Empfehlungen, die Malte Landwehr heute in Hamburg abgegeben hat.
Ja.
Brauchen sie auch nicht. Aber wenn wir uns SEO angucken, dann war das ja von vielen Gesichtspunkten her fast so gut attribuierbar wie Performance-Marketing.
Ja.
Ich hatte einen Referrer von Google.com. Ich wusste, auf welche URL die Leute gelandet sind. Sie sind direkt bei mir gelandet. Ich hatte also die IP. Ich konnte alles Mögliche damit machen.
Habe ich nicht früher sogar auf Keyword-Ebene eine Information mitgekriegt?
Ganz früher sogar auf Keyword-Ebene, ja. seit der HTTPS-Umstellung, aber nicht mehr. Das können sich die jüngeren SEOs, glaube ich, gar nicht dran erinnern, ja, dass es so eine Zeit mal gab.
Früher war das viel besser.
Genau, und das habe ich ja alles nicht. Wenn es ein Gespräch zwischen zwei Menschen gibt, habe ich das nicht.
Mhm.
Und auch wenn es eine Empfehlung von einem LLM gibt, dann habe ich das oft nicht. Und da ist eben meine Hypothese, dass man das vom Tracking her eher wie Brand-Marketing angehen muss und nicht wie Performance-Marketing.
Was sich in meinen Ohren erstmal wie ein Rückschritt anfühlt, aber ist vermutlich das bestmögliche Instrument, was wir gerade haben. Aber weil es zu ignorieren, also wir wissen ja, dass es diese Empfehlungen gibt. Wir wissen, dass es diese Citations gibt. Wir wissen, dass es auch Empfehlungsmarketing gibt. Und trotzdem haben wir keinen klaren Tracking-Parameter. Was ist die Lösung dafür?
Die Lösung ist, das Problem aus mehreren Perspektiven zu betrachten. Also wenn ich im B2B unterwegs bin oder ein High-Touch-B2C, dann würde ich einfach mal jeden meiner neuen Leads fragen, wo hast du von uns gehört? Also Self-Reported Attribution. Das ist natürlich nicht exakt.
Mhm.
Und ich würde auch in diese Antwortmöglichkeiten immer einen Kanal einbauen, den ich gar nicht bespiele.
Mhm.
Also wenn ich zum Beispiel kein TikTok mache, gebe ich halt TikTok als Option ein. Wenn dann 5% der Menschen TikTok anklicken, kann ich davon ausgehen, dass das schon mal so 5% Ungenauigkeit ist. Es gibt noch Menschen, die können noch viel besser erklären, wie man sich diese Ungenauigkeit besser erklären kann. Das heißt, es sind keine perfekten Daten, aber sie sind schon mal besser als gar nicht zu haben.
Mhm.
Und um da auch mal eine Story zu bringen von einem Kunden von uns, Die hatten 0% ihrer Leads aus LLMs laut ihrem Web-Analytics-System, das klickbasiert war, aber über 20% laut Self-Reported Attribution. Mhm. Und das ist natürlich als Marketing-Entscheider massiver Unterschied. Also gebe ich jetzt Budget in den Kanal, der mir 0% meiner Leads bringt,
ja,
oder gebe ich Budget in den Kanal, der mir 20% meiner Leads bringt. Und im B2B-SaaS-Bereich sind es bis zu 30% Leads aus LLMs, basierend auf Self-Reported Attribution. Mhm. So, das ist eine Sache, die ich machen sollte. Das zweite ist, ich sollte mir angucken, wann kommen die Crawler der LLMs auf meine Website, also sogenannte eine Logfile-Analyse. Mhm. Die hat viele Vorteile, aber auch Nachteile. Vorteile ist, das sind echte Daten. Also gerade wenn ich eine IP-Verifizierung mache über ein Reverse-IP-Lookup oder eine Whitelist von IPs, kann ich mir ganz sicher sein, das ist jetzt wirklich 100% faktisch passiert. In diesem Moment ist dieser Crawler von OpenAI zu mir gekommen, hat diese Seite aufgerufen. Was ich nicht weiß ist, hat er die Seite auch benutzt, um die Antwort zu generieren, oder hat er sich den Content nur geholt und gesagt, damit kann ich nichts anfangen und ist weggeworfen. Dann ist im Laufe der Zeit, haben die Labs angefangen, Caching zu machen. Da werden sie auch noch viel extremer mit vorgehen. Das heißt, der Bot kommt dann einmal vorbei, aber war ich jetzt in einer Antwort oder in 100 Antworten heute? Und wenn dieser Wert um 5% jede Woche steigt, das ist ja toll, aber ich habe ja keinen Wettbewerbsbenchmark. Vielleicht steigen meine Wettbewerber ja um 100%. Mhm. Vielleicht bin ich Nummer 1 im Markt, vielleicht bin ich die Nummer 50 im Markt. Das kann ich aus meinen eigenen Daten niemals auslesen. Und dann gibt es noch Fälle, wo LLMs lügen. Also zum Beispiel Claude sagt, dass der Claude-Bot für Trainingsdaten kommt. Der kommt aber auch für User-Interaktionen. Oder Grok ist ja ganz extrem. Der Grok-Bot, der wird quasi nie zu dir kommen. Aber du kannst das feststellen, dass von einem lokalen Proxy-Server ein Firefox- oder Safari-Browser bei dir war, genau in dem Moment, wo Grok eine Antwort generiert hat. Also um so diese Bot-Blocking zu umgehen, ist Grok da extremst aktiv, einfach mit mehreren User-Agents, ohne sich als Grok auszugeben, zu kommen. Und das könnte ja jedes andere LLM-Lab auch morgen entscheiden. Das heißt, diese Daten sind auch nicht vollständig. Und dann gibt es eine dritte Dimension. Das ist das Prompt-Monitoring. Da kann man nicht die echten Prompts überwachen, die gestern Hans-Peter aus Lüneburg eingegeben hat. Aber da kann ich mir ein Set aus Themen definieren, für die ich gefunden werden möchte. Kann mir Prompts generieren, von denen ich vermute, dass meine Zielgruppe sie eingibt. Und kann diese dann regelmäßig tracken. Das hat den Vorteil, dass ich einen Wettbewerbsbenchmark habe. Das hat den Vorteil, dass ich auf Themen, auf Personas, auf Intents, auf Sales Funnel Stages runterfiltern kann, was auch immer mir wichtig ist. Das hat den Vorteil, dass ich die Daten tagesaktuell im Zeitverlauf haben kann. Und ich habe auch noch die Information, ob meine Website als Quelle verwendet wurde. Und zusätzlich kriege ich noch ganz viele Optimierungsmöglichkeiten, weil sobald ich so ein Datenset habe, kann ich sowas sehen wie, was sind eigentlich die wichtigsten Quellen für meine Prompts? Und dann kann ich entscheiden, muss ich mehr auf LinkedIn Pulse publizieren oder muss ich mehr auf Reddit aktiv sein oder muss ich auf YouTube aktiv sein? Und wenn ich auf YouTube aktiv sein will, welche YouTube-Kanäle werden dann häufigsten zitiert von ChatGPT für mein Thema? All diese Daten hat man nur mit Prompt-Tracking. Und der Nachteil ist natürlich, ich kann damit nicht die komplette Prompt-Welt messen. Also du könntest dich ja morgen entscheiden, mit irgendeinem komplett absurden Prompt nach einer neuen Kamera für deinen Podcast-Raum zu suchen. Und natürlich kann ich nicht antizipieren, welchen Prompt du benutzt. Und ich kann nicht exakt diesen Prompt tracken. Aber das ist wahrscheinlich auch egal, weil wahrscheinlich niemals wieder ein anderer Mensch den gleichen Prompt eingeben wird. Das habe ich gesehen, ich habe Zugriff auf so ein Datenset aus echten User-Prompts, wo Menschen kostenloses VPN benutzen oder ein Browser-Plugin haben und dann werden da gewisse Daten bei denen mitgelesen, wissentlich oder unwissentlich. Oder es gibt auch Datenquellen, wo Menschen ganz bewusst ihre Daten verkaufen an Drittanbieter. Und da habe ich gesehen, dass die meisten Prompts ein Volumen von 1 haben. Die meisten Prompts sind einzigartig. Mhm. Es ist nicht mehr wie bei Keywords, dass man sagen kann, iPods Pro wird 1000 Mal am Tag bei Google eingegeben. Mhm. sondern alles ist einzigartig. Außer natürlich so Sachen wie Danke, bitte nochmal. Klar, das gibt's. Aber von den interessanten Prompts ist fast alles einzigartig. Die gute Nachricht ist, wenn man einen Prompt nur minimal umschreibt, dann ändert sich das Ergebnis nicht besonders stark.
Okay.
Da haben wir eine große Studie zu gemacht, haben uns einfach ein paar Prompts genommen und dann es gibt so ein Ähnlichkeitsmaß für Wortvektoren, nennt sich Cosin-Similarität oder Cosin-Similarity und haben immer die minimalste Änderung an dem Prompt vorgenommen, die man irgendwie vornehmen kann, haben das hunderte Male gemacht, haben immer geguckt, wie ändern sich die Ergebnisse. Da ist die gute Nachricht, man muss gar nicht Wort für Wort das tracken, was die eigene Zielgruppe trackt. LLMs sind sehr gut darin, das Thema, den Kontext und die Intention zu verstehen. Das muss man aber korrekt abbilden und natürlich muss man die korrekte Sprache verwenden. Also wenn meine Zielgruppe mit Fachbegriffen sucht, kriege ich natürlich andere Ergebnisse, als wenn ich mit umgangssprachlichen Begriffen suche oder prompte. Das heißt, wenn man Zugriff hat auf die interne Suche der eigenen Website, Customer Support Tickets in Zendesk oder mit Gong.io aufgezeichnete Sales-Konversationen. Wenn man sich dort die Sprache der Zielgruppe rauszieht oder der Nutzer und diese Worte dann auch verwendet, um seine Prompts zu generieren, kann man mit so einem künstlichen Prompt-Monitoring ziemlich gut die Welt da draußen abbilden. Es ist eben, wie gesagt, kein Performance-Marketing. Ja, ich habe keine Klick-Attributionen. Es ist eher wie ein Panel im Brand-Marketing. Mhm. Und die funktionieren ja.
Klar.
Und genauso funktioniert auch Prompt Monitoring. Und wir haben das mittlerweile bei über 2500 Kunden aufgesetzt oder die haben es bei uns aufgesetzt. Und viele davon haben uns eben Daten geteilt und sehen eine Korrelation. Wenn ihre Visibility steigt, von uns gemessen auf ihrem Prompt-Set, kriegen sie auch mehr Klicks aus LLMs, kriegen mehr Leads, die sagen, hey, ich habe euch über LLMs gefunden. Das heißt, diese Daten sind direktional korrekt, wenn man sich Mühe gibt, das Prompt-Set aufzusetzen. Und man kann damit arbeiten. Es ist aber nicht so perfekt, wie es früher im SEO war, wo ich mit meinen 10 Shorthead-Keywords, die hohes Suchvolumen hatten, die Hälfte des Marktes abgedeckt habe. Eine Komplexität möchte ich noch erwähnen. Wenn du und ich jetzt das gleiche prompten, dann kriegen wir 2 Antworten.
Mhm.
Und wenn wir zweimal das gleiche prompten, kriegen wir 4 Antworten. Diese Antworten sind nicht deterministisch.
Mhm.
Das heißt, man darf nicht den Fehler machen, einen Prompt einmal auszuführen, diesen Chat anzugucken und zu sagen, ach ja, ich bin auf Platz 3. Sondern man muss diesen Prompt mehrere Male ausführen. Wenn man einen einzelnen Prompt betrachtet, muss man eigentlich 100 Mal ausführen. Und dann hat man irgendwann statistische Signifikanz und kann sagen, okay, in 73% der Antworten bin ich erwähnt. Und wenn ich erwähnt werde, im Schnitt auf Position 2. Aber man muss eben eine große Menge an Chats generieren, um überhaupt erstmal statistische Signifikanz zu erreichen.
Da war jetzt wahnsinnig viel drin. Ich versuche das nochmal kurz einmal so eine Zwischenzusammenfassung zu machen. Also 3 Dinge, die ich machen kann. Was war der Punkt 1? War es die Logfile-Analyse?
Der erste Punkt war Self-Reported Attribution.
Self-Reported, natürlich. Da hatte ich schon einen Haken dran gemacht. Das ist ja ein Verfahren, was wir kennen. Kennen wir vom jeder, der TV-Werbung gemacht hat. Influencer ohne Gutschein, also alles, was kein Print etc., also kennen wir aus der analogen Welt, gibt ja keinen Grund, das nicht zu tun. Man weiß ja, dass da eine gewisse Fehlergröße drin ist. Ist ja ehrlich gesagt, in der alten Welt haben wir ja auch so einen Fake-Determinismus hatten, weil es hat ja, also wenn du hast gesehen, irgendwie, das war jetzt ein Brand-Term. Oder es war ein generischer. Aber du weißt ja nicht, was davor stattgefunden hat. Was hat dazu geführt, dass Malte jetzt nach diesem Brandterm oder dieser Suchwortkombination gesucht hat? Also es gab auch so etwas wie eine pseudogenaue Attribution. So, also User fragen, wie sind sie auf uns aufmerksam geworden? Zweite war, in die Logfiles zu kommen. Gucken. Auch das ist eine Disziplin, das haben wir ja vor Web Analytics machen müssen, dass wir auf den, weil wir nichts Besseres hatten, auf die Logfiles geguckt haben. Ich dachte gerade bei dem dritten, wenn du selbst Prompts abschießt, um zu gucken, was zurückkommt, gibt es auch einen Anteil, wo die KI-Antwortmaschine ihre Bots on the flight losschickt oder ist das immer zeitversetzt? Also wenn du sagst, okay, du löst damit eine Suche aus, würde das in einem Prompt praktisch auch direkt praktisch messbar sein?
Genau, das ist der Standardfall.
Also das ist der Standardfall. Das,
Also bei uns ist es so, wir generieren eben einen Chat bei einem LLM über einen, über einen Browser, also wir simulieren einen Menschen. Und in vielen Fällen, in manchen LLMs immer, wird dann eine Websuche ausgeführt.
Okay, ich wusste nicht, wie viel aus dem Cache, ich weiß nicht, ob es der Cache ist, aber so praktisch auf seinem vorgecrawlten Informationen kommt oder wie fern sich da praktisch noch in Echtzeit auf die Live-Daten zugreifen.
Das kommt auf die Prompts an, ob das quasi aus dem Modellwissen beantwortet wird oder über eine Websuche. Die meisten kommerziell interessanten Prompts haben Websuche.
Klar.
Und natürlich sind auch die Prompts mit Websuche die, die sich lohnt zu monitoren. Weil wenn das Modellwissen antwortet, klar, dann, dann ändert sich das ja jetzt über Monate hinweg.
Aber ist ja voll geil, dann kannst du ja die ganzen transaktional relevanten Informationen eher sehen als das, was eher so, was ich die Hausaufgabenrecherche ist, weil die ja dann eher auf dem alten, auf alten Daten basieren kann.
Genau, du könntest auch die Hausaufgabenrecherche tracken, nur das, das tägliche Monitoring
wird dir wenig geben. Aber dann messe ich ja an beiden Enden, also ich schicke auf der einen Seite einen Ping los und kriege auf der anderen Seite einen Bot, der bei mir ankommt oder auch nicht, weil er vielleicht woanders hingegangen ist.
Genau, aus genau solchen Verfahren weiß ich zum Beispiel, dass der Claude-Bot auch kommt, aus Nutzerinteraktion oder das Grog
das
eben.
Ich habe einfach ein Weilchen gebraucht, um es zu verstehen. Aber das ist ja spektakulär. Also damit kann ich ja schon richtig arbeiten, weil ich dann, das ist ja schon fast deterministisch, so, wenn du auf der einen Seite losschickst und auf der anderen Seite was ankommt. Du hast gesagt, du weißt nicht, was er tut. Ne? Du sagtest ja irgendwie, kann sein, dass der einfach alles, was er gesehen hat, wegschmeißt, weil er sagt, ich konnte damit nichts anfangen. Aber das ist natürlich deutliche hilfreiche Information. Was war der dritte Punkt?
Naja, das Prompt-Tracking ist der dritte Punkt. Okay. Mhm. Und es gibt natürlich eine vierte Dimension.
Ja.
Ich sollte natürlich auch in meinem Web Analytics gucken, wie viele Klicks bekomme ich aus den LLMs. Nur da muss man sich natürlich klar machen, das wird immer ein winziger Bereich sein.
Das ist nur ein ganz kleiner Teil. Okay, das verstehe ich. Jetzt sagtest du auch, das ist ja viel, viel mehr als einfach nur die alte Keyword-Welt, weil ich ja auch praktisch etwas zurück... Keyword war ja ein sehr, sehr enges Set. Klar, hohe Fallzahl, kleines Set und dann... Aber allein die Auswahl der Keywords war ja auch auf einer Hypothese basiert. Ne? Also musst du sagen, okay, wir glauben, dass das die Keywords sind, die für uns wichtig sind. In diesem, bei der Recherche nach den relevanten Prompts gehst du ja viel, viel breiter ran und kriegst auch eine ganz andere Information zurück, weil du nicht nur einfach, wer rankt für welches Keyword auf welcher Höhe, sondern du siehst ja praktisch, wer kommt den Antworten vor. Also komme ich selbst, aber du siehst auch, wer deiner Wettbewerber in den Antworten vorkommt und du kannst Hypothesen aufstellen, warum du es wahrscheinlich findest, dass diese Antworten Wettbewerber inkludiert haben, richtig?
Genau, man kann sich ja angucken, meistens sind es ja die Quellen, die das Ganze beeinflussen, die in der Websuche genutzt werden. Mhm. Und wenn ich zum Beispiel sehe, okay, YouTube ist die wichtigste Quelle für mein Set aus Prompts und in den Top 20 YouTube-Videos wird in 18 dieser Videos mein Wettbewerber erwähnt und ich nur in 3, dann ist relativ wahrscheinlich, dass mein Wettbewerber auch in den Antworten der LLMs häufiger erwähnt wird als ich.
Das hebt aber auch Geo-Analytics aus meiner Sicht auf ein ganz anderes Niveau, weil es mir deutlich mehr marktrelevante Informationen zurückspielt, also auch eine qualitative Information, die ich in der alten Welt nicht so oft zur Verfügung hatte.
Genau, ich sehe das aus zwei Dimensionen, einmal Information, einmal Umsetzung. Bei der Umsetzung war es ja früher so, du hattest einen Head of SEO und der war verantwortlich für die SEO-Performance. Mhm. Und für deine AI-Sichtbarkeit muss aber eigentlich der oder die CMO verantwortlich sein. Mhm. Weil natürlich kann ein SEO sowas rausfinden wie YouTube ist die wichtigste Quelle. Mhm. Aber die meisten Firmen auf dieser Welt möchten, glaube ich, nicht, dass ihr SEO-Team losgeht und einen YouTube-Kanal im Namen der Marke erstellt oder Influencer kontaktiert. Das heißt, du brauchst schon mal das Brand-Team oder Digital PR oder Corporate Communications und was auch immer, welches Team sich mit Influencer-Creator-Relations beschäftigt. Dann ist es bei vielen Unternehmen so, dass das Help-Center häufig von LLMs zitiert wird. Das heißt, auch was dein Customer-Support an Content publiziert, ist wichtig. Dann ist ja LinkedIn häufig eine Quelle. Das heißt, auch was dein CEO und aber eigentlich auch alle Mitarbeiter dort schreiben, ist wichtig. Und das zu machen, erfordert Einsatz von ganz vielen Teams. Ich habe mit einem Unternehmen gesprochen, da gibt es mehr als 12 Teams, die an ihrem Impact auf AI-Suche bewertet werden. Also das ist eines der Bewertungskriterien, die sie haben.
Schlau.
Wie oft werden eure Inhalte zitiert? Mhm. Und je größer das Unternehmen ist, desto mehr Teams sind das dann auch, die in sowas involviert sind. Und da ist die Rolle natürlich ganz anders als im klassischen SEO, weil du auf einmal mit viel, viel, viel mehr Stakeholdern etwas orchestrieren musst und es nicht mehr nur darum geht, Tickets für die Entwickler zu schreiben und mit dem Autoren zu sprechen, ein paar Keywords einzubauen, sondern es ist ein viel komplexeres Instrument. Also das ist in der Umsetzung,
ja,
aber auch eben in der Informationsqualität, die ich gewinnen kann, ist eine ganz andere Dimension, weil ich natürlich auch Prompts schreiben kann für verschiedene Zielgruppen, verschiedene Personas. Das heißt, ich kann auch meinen Market Share pro Persona messen. Das klingt nach Marktforschung. Und Marktforschung ist klassischerweise sehr teuer, wird in sehr großer Cadence gemacht, also manchmal nur einmal im Jahr, manchmal einmal im Quartal. Und mit LLMs kann ich für deutlich kleinere Geldbeträge das einfach jeden Tag machen, wenn ich möchte. Und natürlich sind LLMs nicht perfekt da drin, uns das zu sagen, was Menschen denken.
Ja.
Aber am Ende sind LLMs hier auf dem Inhalt trainiert und wenden auch in ihrem Websuch- oder Grounding-Prozess Inhalte von und für Menschen und geben ein relativ gutes Abbild dessen wieder, was die Menschheit so als gemeinsame oder most popular Opinion hat. Das heißt, wenn ich in einem nicht jetzt extrem nischigen Bereich unterwegs bin, kann ich tatsächlich LLMs fragen, keine Ahnung, ich bin ein Käufer, der auf Sicherheit Wert legt, welches Auto soll ich kaufen? Oder ich bin die alleinerziehende Mutter mit 3 Kindern, welches Auto soll ich mir kaufen? Und dann kann ich noch meinen Wohnort angeben und dann kriege ich vielleicht in Berlin oder Hamburg mit höherer Wahrscheinlichkeit ein Elektroauto, als wenn ich in einem kleinen Dorf lebe. Und auf der Art und Weise kann man auch marktforschungsrelevante Daten sammeln. Da habe ich eine kleine Studie vor einiger Zeit gemacht. Da habe ich LLMs einfach gefragt, für Automarke XY, welche 10 Attribute fallen dir ein? Das habe ich hunderte Male gemacht für alle möglichen Automarken und habe dann das Ganze geclustert auf so ein paar Themenbereiche. Und da kam zum Beispiel raus für Tesla, dass Speed und Fast und Schnell Attribute sind, die, ich glaube, sogar mit fast 100% genannt wurden für Tesla. Und da habe ich das Umgekehrte gemacht. Ich habe die LLMs gefragt, nennen wir mal 10 schnelle Automarken. Auch das wieder, hunderte von Malen. Und dort wurde Tesla in unter 10% der Antworten erwähnt. Das heißt, es gibt hier ein Mismatch zwischen ich frage nach Attributen von Marken oder ich frage nach Marken für Attributen. Attribute für die Marke, das ist vielleicht ganz, ganz top of funnel, so für Awareness relevant und dann nochmal bottom of funnel, um zu validieren, ist das jetzt die Marke, mit der ich mich identifizieren möchte. Aber diese umgekehrte Frage, was sind denn eigentlich schnelle Automarken, was sind eigentlich sichere Automarken, was sind Automarken mit guter Ingenieursqualität, das ist ja eigentlich in dem weitesten Teil des Sales Funnels die viel relevantere Betrachtungsweise. Und warum ist das in LLMs so unterschiedlich? Wenn ich frage nach, nenn mir Attribute von Tesla, dann wird die Markenwebsite sehr oft zitiert und die Inhalte, die von Drittparteien zitiert werden, sind oft Profile, also Dokumente im Internet, wo es nur um Tesla geht. Wenn ich aber jetzt nach schnellen Autos bei ChatGPT oder Google oder sonst wo frage, dann werden hauptsächlich Drittanbieterinhalte genommen, nicht die Automarken, speziell so News- und Media-Publisher. Und das Content-Format, das am meisten zitiert wird, sind sogenannte Listicles, also sowas wie die 10 schnellsten Automarken. Das heißt, ich muss eigentlich in meinem digitalen PR-Team, muss ich mir beide Dimensionen angucken, also Attribute First und Brand First, und muss gucken, werde ich dort so wahrgenommen vom LLM, wie ich das möchte. Und je nachdem, wo der Gap ist, danach muss ich eigentlich meine Content- und PR-Strategie ausrichten. Und das ist auch das ist jetzt nicht direkt Marktforschung, das ist vielleicht eher so ein PR-Monitoring, aber da kann man mit Prompt-Tracking wirklich noch ganz viele Sachen machen und da man ja auch immer die Quellenangaben hat von den LLMs, eben auch direkt Handlungen ableiten.
Das ist ja spektakulär.
Finde ich auch.
Das ist ja unglaublich, wenn man gerade diese aus zwei Perspektiven, also das ist ja ein Soll-Ist-Abgleich. Du siehst im Grunde weiße Flecken auf deiner Ziellandkarte, wo du, oft ist es so, haben ja die Marketingorganisationen auch selbst so eine Art, ich will nicht sagen, ein Bias, doch, es gibt einen Bias, der sich bis in die Marktforschung reinträgt, weil man praktisch allein an der Art der Frage oder wie du die Frage stellst, du ja die Antwort beeinflussen kannst. Allein, dass du schon jemanden befragen musst und die Leute merken, dass sie befragt werden, ist ja ein Riesen-Bias. Aber das auf dieser Datenbasis abzugleichen auf der Attributseite und dann das Defizit zu erkennen und aber auch gleichzeitig auch noch die Maßnahme, also praktisch zumindest die Richtung, in die die Maßnahme gehen sollte, festzulegen, hat ja wirklich eine ganz andere Dimension. Funktioniert natürlich praktisch in dieser PR, finde ich, ganz gut, in dieser, ich weiß gar nicht, ob es an der Funnelstufe, also sehr upper-funnelig eigentlich, aber trotzdem hochrelevant.
Ja.
Was ist so dein Eindruck? Wie gut wird das schon verstanden? Das ist so ein bisschen die Frage, wer nutzt, also ich denke, du hast ja vor allen Dingen mit Leuten zu tun, die schon euer Tool nutzen oder nutzen könnten. Aber kannst du mir so einen Eindruck geben, in welchen Branchen das jetzt schneller adaptiert wird und wo noch mehr Education oder Verständnis hergestellt werden muss?
Also für das Thema AI-Sichtbarkeit waren B2B-SaaS und B2B-Services die Branchen, die es am ersten adaptiert haben. Und von Travel und E-Commerce gibt es sehr viel Wunsch, etwas zu machen. Mhm. Da ist aber oft der Case einfach ein deutlich größerer. Also wenn du ein B2B-Unternehmen bist, kannst du oft mit einem relativ kleinen Set an Prompts, genauso wie du früher ein kleines Set an Keywords hattest, schon sehr, sehr, sehr viel abbilden. Wenn du ein Reiseanbieter bist und auf 500 Destinationen Hotels hast oder meistens sind sie auch Portale, das ist dann noch mehr Destinationen. Oder wenn du eine Fluglinie bist, Fluggesellschaft bist und auf hunderte von Flughäfen anfliegst oder als E-Commercer, wenn du eben 10.000 Produkte hast, dann musst du ein sehr, sehr großes Set an Prompts tracken. Das ist ein viel größeres Commitment finanziell, muss man sich auch viel mehr überlegen, wie strukturiere ich das. Deswegen ist in den Branchen das Interesse ist auch groß. Es ist aber nicht so ein simpler No-Brainer wie im B2B-Geschäft, weshalb die so ein bisschen langsamer sind, aber in den letzten Monaten sehr, sehr stark angezogen haben. Mhm. Dann, wenn wir mal über Sichtbarkeit hinausgehen, also dieses Thema Brand Perception nenne ich das meistens, gibt übrigens noch eine Sache, die man machen kann, das ist das Fact-Checking, also einfach mal gucken, wann LLMs falsche Informationen über mich bringen. Mhm. Auch da kann man das ja auf die Quelle zurückführen, hat also sofort einen Arbeitsauftrag.
So ein Reputationsmanagement, also ist es richtig oder ist es korrekt?
Mhm. Genau, also auch ja über Reputation hinausgehend. Ich kenne ein Unternehmen, da wird oft die Support-Hotline falsch angegeben. Mhm. Und wenn dann dort jemand abhebt und sagt, hallo, ja, Kreditkartendaten bitte. Mhm. Hast natürlich ein Riesenproblem für deine Kunden. Das ist noch nicht so verbreitet. Mhm. Und das liegt natürlich auch daran, dass dieser ganze GEO-Bereich sehr aus dem SEO-Team getrieben war in der Vergangenheit. Das ist aber nicht deren Brot- und Buttergeschäft. Also weder die Markenwahrnehmung noch ob die Fakten korrekt sind. Das liegt meistens dann eher in Brandmanagement oder PR-Teams. Und die sind, glaube ich, ein Tick langsamer gewesen in der breiten Adaption. Einige sind da schon sehr vorweggerannt. Genau, deswegen, das kommt, glaube ich, gerade erst, diese Awareness bei Firmen. Hey, wir müssen auch unsere Markenwahrnehmung überwachen und wir können auch Teile unserer Marktforschung in LLMs machen und wir brauchen eigentlich auch ein Faktenmonitoring, um zu wissen, wann LLMs falsche Informationen über uns.
Ja, weil das ist ja gar nicht so, das ist ja jetzt gar nicht so irgendwie so nice to have, sondern das ist ja total dicht am Geld gebaut. Also
genau, wenn man das einmal realisiert hat.
Das war ja früher diese Art der Kommunikation, also diese Brand-Positionierung, sei klar, wir kommen jetzt beide aus dem Performance-Marketing, so, das war ja früher immer sehr, sehr fuzzy und die Frage mit, was mache ich jetzt? Also glaube ich dran an dem, was mir praktisch die Forschungsseite gebracht hat, B, warum ist das so und C, was mache ich dafür oder dagegen? Das ist jetzt eine ganz andere Perspektive, aber das, was du sagtest, also gerade diese Brand Perception, die ist ja sofort operationalisierbar, da gibt es trotzdem immer, das ist nicht alles deterministisch, also Aktio-Reaktion ist nicht mehr sofort zu gleichen, aber dass du ein Defizit hast, ist ja dann sehr, sehr gut nachgewiesen.
Ja.
So, okay, aber ich verstehe auch organisatorisch, weil in der Vergangenheit sind auch diese Comms- und Brands-Teams nicht dadurch aufgefallen, dass sie besonders stark auf der technischen Umsetzung, auf der technischen Verständnisseite waren. Das ist vermutlich auch ein bisschen ein Erfahrungs- und Kulturproblem um das umzusetzen. Ich stelle mir euren Onboarding-Prozess ehrlich gesagt auch gar nicht so trivial vor, weil das Anlegen von, also in der alten Welt, ich referenziere jetzt immer noch auf die SEO-Welt, aber das Anlegen, um so eine SEO-Sichtbarkeit herzustellen, da musstest du halt ein paar Keywords irgendwie festlegen, haben oft ja auch praktisch deine Agenturen dir gemacht, vollkommen neutral und dann hattest du ein Set und hast danach ein Monitoring laufen gehabt, was du dann selten verändern musstest. Das Anlegen von den relevanten Prompts, was ich verstanden habe, ist es ja, dass eigentlich eine hochrelevante, aber auch nicht ganz triviale Aufgabe. Da brauchst du ja vermutlich auch ein bisschen die Mitwirkung deiner Kunden, oder?
Ja, also bei uns ist ein relativ weites Spektrum. Erstmal die Hälfte unserer Kunden sind Agenturen, die dann das wiederum für ihre Kunden machen. Die andere Hälfte sind Marken direkt. Und dann vom monetären her fängt es bei knapp 100 Euro im Monat an und geht bis über 10.000 Euro im Monat. Und wir haben Kunden, die klicken auf ich möchte mich registrieren, durchlaufen einen Self-Onboarding-Flow, in deren Rahmen fragen wir sie auch nach ihrem Markennamen, nach der Website, gucken uns dann automatisiert die Website an, erstellen ein Verständnis von dem, was deren Unternehmen ist und schlagen ihnen vor, hey, sind das hier 5 für dich relevante Themen? Und dann können die Leute eben ja, nein sagen, noch eigene Themen hinzufügen. Und im nächsten Schritt sagen wir, okay, das hier sind Prompts, die wir für dich vorschlagen. Die sind auch schon getaggt nach Informational, Transaction und so weiter. Auch da können Kunden dann wieder Feedback geben. Ja, die möchte ich, nein, die möchte ich nicht. Das heißt, wenn es ein kleines Unternehmen ist mit einem relativ simplen Offering, die können sich wirklich komplett selber onboarden, sind innerhalb von wenigen Minuten eigentlich in der Lage, erste Insights rauszuziehen. Dann gibt es natürlich auch sehr, sehr komplexe Unternehmen. Da ist es ein mehrwöchiger Prozess mit Workshops vor Ort, Gesprächen, Hilfestellungen, wo ich dann nochmal erkläre, wie sie aus ihren Zendesk-Tickets vielleicht die Sprache der Zielgruppe ableiten können. Da reden wir dann ja auch nicht davon, dass man 20 Prompts trackt, sondern dann redet man eher davon, dass man sich mal 50 Themen überlegt und dann noch bespricht, wollen wir eigentlich nur Top-of-Funnel oder nur Bottom-of-Funnel oder den kompletten Funnel für jedes Thema? Wollen wir noch Zielgruppen mit rein oder Personas mit reinbringen? In wie vielen Ländern wollen wir das eigentlich tracken? Da ist es dann ein längerer Prozess. Da braucht man erstmal den Plan, den man erarbeiten muss für die Prompts. Ja. Und dann die Prompts dafür zu generieren, das ist dann eigentlich der zweite Schritt
erst. Was meine ich, den Plan für die Prompts? Also da habe ich mich selbst bei schon erwischt. Ich stelle das natürlich auch für mein Geschäft in Frage, aber auch für meine Kunden. Denke ich halt, okay, wie kann ich, also A, das haben wir schon gemacht, das Bewusstsein für diese Veränderungen herzustellen, aber B, wie kann ich die Erfolgskriterien schon so festlegen, damit wir einen Plan haben, wofür wollen wir denn eigentlich gesehen werden? Sowas Defensives wie zum Beispiel Factcheck habe ich noch gar nicht dran gedacht, aber ist natürlich auch relevant. Und dann merke ich, okay, das ist nicht mal so eben gemacht, insbesondere wenn man es nicht nur auf so einer Reporting-Monitoring-Ebene haben möchte, sondern das, was mich eher interessiert, ist nicht der Blick in Rückspiegel, sondern der Blick nach vorne, wie ich einfach besser werde und wie ich mindestens den fairen Anteil im Markt an Antworthäufigkeit kriege. Idealerweise ja noch sogar einen besseren als den Durchschnitt. Das war ich. Ich meine, hey, wie viele Unternehmen sind in den 2000er Jahren gewachsen und entstanden, einfach nur, weil sie eine Disziplin besser konnten als die Incumbents, nämlich in der organischen Sichtbarkeit für die Suche besser zu sein. Also, und ich glaube, das ist eine zulässige Parallele, dass jetzt ein Fenster offen ist, wo man sich methodisch als auch inhaltlich umsetzungsseitig etablieren kann, um einfach dem Wettbewerb einen Schritt voraus zu sein, oder?
Ja, absolut. Also ich kenne einige Fälle, da gibt es Unternehmen, die sind vielleicht so knapp in den Top 10, wenn man sich den Gesamtmarkt anguckt, schaffen es aber in AI-Sichtbarkeit, um Platz 1 oder 2 zu kämpfen, einfach weil sie früher angefangen haben und ihr Marketing stärker darauf ausgerichtet haben. Ja. Also es ist definitiv eine Opportunity und aber natürlich auch ein Risiko für die aktuell marktbeherrschenden Unternehmen. Sie müssen anfangen, das zu überwachen, um zu sehen, ob es da vielleicht jemanden gibt, der sich schon überholt hat. Die gute Nachricht ist, wenn man einfach nur seine Sichtbarkeit steigern möchte, braucht man nicht das perfekte Prompt-Set. Es ist wirklich so simpel wie mit 5 Prompts anfangen, die einfach 10-mal ausführen und gucken, was sind eigentlich die Quellen, und sich einfach nur überlegen, habe ich da schon irgendeinen Blindspot? Ja. Und wenn ich dann sehe, die Quellen von den LLMs sind hauptsächlich meine Wettbewerber-Websites, ja, da muss ich wahrscheinlich ähnliche Inhalte auf meiner Website erstellen. Ich sollte natürlich überlegen, kann ich als Marke authentisch über dieses Thema sprechen? Habe ich da Wissen zu? Ja, wir schreiben immer auch für Menschen, nicht nur für die Bots. Wenn ich sehe, dass hauptsächlich Reddit und YouTube die Quellen sind, dann muss ich eben auf Reddit und YouTube aktiv sein. Entweder auf YouTube mit einem eigenen Kanal oder mit Influencer- und Creator-Kollaborationen. Und dafür muss man noch nicht 100 Prompts tracken, die perfekt getaggt sind. Man kann wirklich mit sehr, sehr wenig Prompts anfangen.
Werbung. Du und dein Unternehmen sollen nicht nur gesehen werden, sondern was bedeuten? Ich habe die Lösung für dich. Mach einen Business-Podcast. TLDR Studios entwickelt Formate, die wirken. Also von Thought Leadership, Employer Branding, Lead Gen, alles drin. Du bringst die Vision und wir liefern Konzept, Produktion und zielgerichtete Distribution über alle Podcast- und Social-Media-Kanäle. Bist du bereit für dein Format? Deine Story wartet schon. Mehr Infos findest du unter tldrstudios.com oder schreib uns einfach direkt an podcast@tldrstudios.com. Wir freuen uns auf dich.
Ende der Werbung.
In der Doing-Seite habe ich gehört, was eine relativ tiefhängende Frucht ist, ist Konsistenz in der eigenen Kommunikation.
Ja. Gerade für Personenmarken ist das oft das Nonplusultra. Man hat es ja oft, man fragt, wer ist Klaus-Peter Gustav? Und dann kommt so eine Antwort, ja, vielleicht ist das hier dieser Chirurg in den USA oder dieser Drittliga-Fußballspieler. Ich weiß gar nicht genau, von wem du redest. Und wenn dieser Mensch jetzt aber hingeht und auf seiner eigenen Website sagt, ich bin Fotograf für Produktfotos in Berlin mit, keine Ahnung, Spezialisierung auf Hunde, was auch immer. Und diese gleiche Formulierung auf seiner eigenen Website verwendet, auf seinem Google Merchant Center Eintrag, oder was ist es, ein Google Maps Eintrag, Google My Business, Google Business, ändert so oft den Namen, ich weiß es schon nicht mehr. In seiner Signatur von Pressemitteilungen das nimmt, in seinem Yelp-Eintrag, in seinem LinkedIn-Profil, auf seinem X-Profil, sich überall konsistent beschreibt, das kann schon dazu führen, dass wenn man am nächsten Tag die LLMs fragt, wer ist diese Antwort kommt. Wahrscheinlich meinst du, und dann wird diese Person beschrieben. Und den Fehler, den da viele Menschen machen, ist, sie sagen einmal, ich bin Fotograf für Produktfotos, dann auf dem nächsten Asset steht, ich bin Fotograf aus Berlin, ich mache Produktfotos und Hochzeiten. Und das nächste ist dann irgendwie, ich fotografiere gerne Dinge. Alles korrekt, aber nicht konsistent genug. Und wenn die LLMs in ihrem Modellwissen noch gar kein Konzept von deinem Namen oder deiner Marke haben, dann suchen sie in ihrem Grounding-Prozess nach Dokumenten, wo möglichst das Gleiche drinsteht, damit sie sich sicher sein können, dass sie so einen Konsens finden. Die wollen ja nicht ein Dokument finden, wo jetzt steht, wer diese Person oder Marke ist und sich darauf verlassen. Natürlich machen sie das manchmal, aber das Beste, was man tun kann, ist, sich konsistent zu beschreiben, damit dann im Grounding-Prozess diese Dokumente gefunden werden und ich konsistent beschrieben werde.
Ja.
Das ist so der absolute Starter-Tipp, gerade für sehr kleine Unternehmen oder für Personenmarken. Und das nächste wäre dann wirklich, einfach mal meine Prompts bei ChatGPT eingeben, mir die Quellen angucken und überlegen, was ich da machen kann.
Ja, richtig gut. Ist das Thema Personal Brands, also nicht gerade bei Einzelunternehmern und Unternehmerinnen, sondern es ist ja auch gerade im B2B, ist ja um Reichweite und gerade authentisch, glaubwürdig zu kommunizieren, sind ja praktisch auch die Köpfe, Gründer, Gründerinnen einer Organisation super wichtig. Das ist ja oft der Order Starter oder die Front Row für Kommunikation. Funktioniert euer Monitoring auch für die Kombination aus, das ist so eine Dreierkombination, ne, aus einer natürlichen Person, einem Unternehmen und einem Inhalt, was die verbindet?
Ja klar, man muss ja nur definieren, was ist die Marke, von der ich möchte, dass sie in der Antwort genannt wird. Und dann kann man sich angucken, ist die Quelle die Unternehmenswebsite oder ist die Quelle oft das LinkedIn-Profil des Geschäftsführers? Und in den Chats, wo ich nicht erwähnt werde, ist dort die Quelle vielleicht der YouTube-Kanal des Geschäftsführers meines Wettbewerbers. Also da wird gar kein Unterschied gemacht. Das ist sehr gut abdeckbar. Und tatsächlich ist es auch oft so, wenn man nicht gerade explizit über Unternehmen fragt, ist es eigentlich immer so, dass bei LinkedIn die meisten Zitierungen von Inhalten von privaten Profilen kommen, also von Personenprofilen, ja, und nicht von den LinkedIn-Seiten. Die LinkedIn-Seiten, die werden eigentlich nur als Quelle herangezogen, wenn du explizit über den Unternehmensnamen fragst.
Die Unternehmens-LinkedIn-Seiten.
Genau.
Genau. Ja, das ist auch bei unserem Geschäft so. Die Verbreitung von Inhalten, die in Podcasts gesprochen wurden, die funktionieren um Faktor 20 besser, wenn sie vom persönlichen Account kommen, als wenn sie vom Unternehmens-Account gespiegelt werden oder initial verbreitet werden. Aber na gut, das ist ja auch der LinkedIn-Algorithmus, der diese authentische Information reinbringt. Ja. Hast du sonst noch eine tiefhängende Frucht? Also eine weiß ich noch aus dem Vorgespräch, habe ich auch selbst erfahren, Podcast-Inhalte auf YouTube auszuspielen, führen erstaunlich oft dazu, dass man in Gemini getroffen wird.
Genau, nicht nur Gemini, auch Perplexity zum Beispiel und grundsätzlich auch alle Google LLMs, also auch die AI-Overviews, der AI-Mode, phasenweise auch immer wieder ChatGPT, lieben YouTube. Also für ganz viele Themenkomplexe ist YouTube eine der wichtigsten LLM-Quellen, krass, manchmal die wichtigste.
Ja. Würdest du so sagen, für im B2B, also wie würdest du so, ich weiß, ist nicht immer alles gleich, aber die Wahrscheinlichkeit, dass, wie würdest du das anordnen, Reddit, LinkedIn, YouTube, nach absteigender Bedeutung?
Also kommt wirklich dann sehr aufs Thema an und wo die Inhalte liegen. Ich würde alle drei Kanäle bespielen, wenn es irgendwie möglich ist.
Ja. Ich habe Reddit für unsere Themen hier noch nie geknackt. Also vielleicht habe ich auch einfach keinen Zugang zu der Reddit-Welt. Also
bei Reddit ist ein guter Tipp, man kann einfach ein eigenes Subreddit erstellen.
Ach.
Und ich habe vor einigen Wochen erst eine Case-Study gesehen. Da hatte ein Unternehmen, hatte irgendwie in ihrer eigenen Messung festgestellt, 70% der Dinge, die LLMs über uns sagen, sind falsch. Und dann haben sie ein eigenes Subreddit erstellt,
ja,
dort quasi so Frage-Antwort-Content erstellt.
Mhm.
Und nach wenigen Wochen waren es nur noch 30% falsch.
Krass.
So, du wirst damit jetzt nicht für deinen wichtigsten Prompt auf einmal auf Nummer 1 erscheinen.
Nee, klar.
Aber gerade wenn es so um Bottom-of-Funnel, Faktenkorrektheit oder Verständnis der Marke, was ist das überhaupt für eine Marke, da kann man tatsächlich einfach ein eigenes Subreddit anlegen und dort Inhalte publizieren. Man muss nicht mal ein Subreddit anlegen, man kann sogar sich einfach einen Account machen. Und man kann ja auch unter seinem Account, ohne das einem Subreddit zuzuordnen, Artikel publizieren. Auch die können als Quellen von LLMs herangezogen werden.
Cool. Großartig. Lieber Malte, die Zeit ist jetzt schon, wir haben schon ein bisschen überzogen, aber das ist für mich wie im Flug vergangen. Das hat großen Spaß gemacht, hatte eine große Informationsdichte und ich hatte so mehrere Aha-Momente, wo ich gedacht habe, geil, das ist so eine spektakulär neue Welt mit ein paar Nachteilen zugegebenermaßen, aber auch jede Menge neue Opportunities. Es hat großen Spaß gemacht. Du hast mir so ein Fenster in eine neue Welt aufgestoßen, die noch längst nicht fertig durchgespielt ist. Gefühl, wir sind da noch ganz am Anfang.
Ich glaube auch, da wird noch viel passieren und ja. Gespräch hat mir viel Spaß gemacht.
Ich danke dir, ich wünsche dir und natürlich auch Peak AI, wir haben jetzt über das Unternehmen gar nicht so viel gesprochen. Ihr seid ja, so viel Zeit muss sein, ihr seid ja einer der neueren Unternehmen, aber hier aus deutschem Lande eine der das Größte vermutlich, was für Geo-Analytics steht. Ne? Ihr habt vermutlich überwiegend internationalen Wettbewerb, oder?
Genau, also wir sind definitiv von den aus Europa gestarteten der Größte. Wir sind international vom Umsatz her wahrscheinlich auf Platz 2. Und von der Anzahl der zahlenden Kunden, von den Startups in dem Bereich, relativ wahrscheinlich auch Platz 1.
Großartig. Sehr gut. Beim nächsten Mal sprechen wir mehr über euch und das, wenn der Markt ein bisschen reifer ist, über das Wettbewerbsumfeld, wenn du Lust hast.
Sehr gerne.
Aber mir ist erstmal großen Spaß gemacht, zu verstehen, die Relevanz und die Chancen und Risiken in diesem Markt, was man da alles noch Tolles machen kann. Hat mir großen Spaß gemacht. Vielen Dank, lieber Malte.
Freut mich, dass ich hier sein durfte.
Dies ist eine Produktion der TLDR Studios.